Ja, moin und herzlich willkommen von mir an euch, auch an die Leute, die von zu Hause aus zuschauen. Herzlich willkommen an diesem Karfreitagsgottesdienst. Der Tag, an dem wir alle traurig sein müssen. Der Tag, an dem ich mal böse angeschaut wurde, als ich in die Kirche gekommen bin und ein weißes Hemd anhatte. Ich muss zugeben, ich war in meinem Slot, ich war in der Kirche angestellt, aber es war das einzige Hemd, was ich hatte. Das heißt, die Auswahl war entweder weiß schick oder Hoodie. Waren trotzdem nicht zufrieden, die Leute. Der Tag, an dem die Jugend jedes Jahr neu wieder sauer ist, dass es ein Feiertag ist, aber man dem Tag nicht tanzen darf. Es sind so ein paar Sondersachen, die gefühlt nur an diesem Tag sind, nur an diesem Tag gelten. Wenn wir so darüber nachdenken, was man alles nicht darf oder was man sein soll an diesem Tag, ist es dann eine gute Umschreibung von Karfreitag? Der Tag, an dem wir alle mal traurig sind. Ich meine, diese verordnete Trauer, die gibt es ja aus einem guten Grund. Karfreitag ist der traurigste Tag der Geschichte. Schließlich hat an diesem Tag Gott sein Ziel verfehlt. Schließlich ist an diesem Tag alles außen vorbei gewesen. Gottes Sohn, der so viel Gutes gemacht hat und der so einen guten Start hatte, der ist gestorben. Damit war es das. Guter Versuch, guter Lauf, aber letzten Endes, alles Gute kommt zum Ende. Ziel verfehlt. Ist dem so? Ist Karfreitag der Tag, an dem das Ziel verfehlt wurde? Wo habt ihr schon mal Ziele von euch verfehlt? Am meisten denkt man da in die Richtung, wie Flo auch angefangen hat, mit einer Reise. Wenn man irgendwie ein Navi hat oder ein Ziel hat, wo man hin will. Ich habe auch in meinem Studium ein Missionspraktikum in Papua-Neuguinea gemacht. Das ist die Insel, die nördlich von Australien ist, die aussieht wie ein Dino. Und der Flug dorthin war natürlich ziemlich lang. Das heißt, es war eine Reise und für mich war es das erste Mal, dass ich außerhalb von Europa gereist bin. Dementsprechend war ich natürlich ziemlich nervös. Zum Glück war ich nicht alleine unterwegs, sondern ich war mit einem Team aus drei weiteren Studenten aus anderen Bibelschulen. Ein Schreinerlehrling war noch dabei und ein schwäbischer Rentner, der einen Baueinsatz dort drüben macht. Das heißt, es war schon mal gut, dass wir als Gruppe unterwegs waren. Aber ich und noch eine andere waren die Einzigen, die wirklich Englisch konnten. Das heißt, wir oder vor allem auch ich waren dafür zuständig, dass wir bei den Umstiegen oder beim Weiterflug dafür sorgen, dass wir auch in den richtigen Flug einsteigen oder richtig hinkommen an die richtigen Schalter. Eine Zwischenlandung hatten wir in Singapur. Und da hatten wir 11 Stunden Aufenthalt. Da denkt man sich, na gut, 11 Stunden ist hier so rumzusitzen, auch nicht so schön. Unser Ziel ist zwar Papua-Neuguinea, aber wir wollen eigentlich auch was hiervon sehen, so eine Stadtführung. Das wäre doch was Gutes. Und haben uns vorher schlau gemacht und es gibt dort sowas, man verlässt den Transitbereich nicht. Also man verlässt den Flughafen nicht, steigt aber von dem Flughafen aus in den Bus ein, wird in der Stadt rumgefahren und steigt dann wieder in den Flughafen ein. Also man muss gar nicht ins Land einreisen. Da haben wir gedacht, oh, das klingt doch gut. Das machen wir. Wir haben 11 Stunden, die nutzen wir. Also sind wir zum Informationsschalter gegangen und die Leute dort hatten sehr gebrochenes Englisch. Der schwäbische Rentner, der bei uns dabei war, war der Meinung, dass Schwäbisch Weltsprache ist, wenn man es nur immer lauter wiederholt. Hat nicht ganz funktioniert. Wir haben uns das so durchgefragt und wurden dann in so eine Schlange geschickt, haben uns angestellt, waren schon ein bisschen in dieser Schlange drin gestanden und haben dann gemerkt, Moment, den Leuten vor uns wird der Pass gestempelt. Und wir kommen hier aus dieser Schlange auch nicht mehr raus. Und wir standen auf einmal aus Versehen an, haben alle einen Touristenvisa bekommen, unseren Pass abgestempelt bekommen und standen vor dem Flughafen. Da, wo wir nicht sein sollten. Wir sind aus Versehen eingereist nach Singapur. Aber wir wollten ja eigentlich weiterfliegen. Weil es unser gesamtes Ziel verfehlt, war die Reise schon vorbei, hatten wir da Probleme. Ein bisschen Probleme hatten wir, aber wir konnten uns dann rumfragen, dass es doch dann ging, dass wir dann 2 Stunden vorher dann wieder einchecken durften, wieder rein durften. Und wir haben dann eine eigene Stadtführung gemacht, wo wir oft nicht wussten, wo wir sind und was es hier gibt. Aber es hat irgendwie auch funktioniert. Aber ich erinnere mich richtig gut an dieses Gefühl, so vor diesem Flughafen zu stehen und der Magen sackt unglaublich ab. Man denkt so, oh, haben wir jetzt gerade einen riesigen Fehler gemacht. Haben wir jetzt gerade unser Ziel verfehlt? Ist es jetzt so, dass es außen vorbei ist? Ihr merkt, ich werde bei so Momenten öfter mal dramatisch. Und das war ich in so einem Moment auch. Aber vielleicht kennt ihr auch dieses Gefühl, dieses Absacken, dieses war es das jetzt? Hab ich enttäuscht? Hab ich versagt? Hab ich verfehlt? Wo habt ihr schon mal euer Ziel verfehlt? Wo in eurem Leben wusstet ihr, wie es eigentlich weitergehen sollte, was passieren soll, aber ihr habt das Ziel verfehlt? Das kann es in den kleinen Dingen sein, wie bei mir oder Flo, dass wir uns öfter verfahren oder halt bei mir jetzt bei der Reise irgendwelche Fehler machen. Das kann auch bei sportlichen Leistungen sein oder irgendwelchen anderen Hobbys, wo man sagt, oh, hier verfehle ich gerade eigentlich das Ziel, was ich mir gesetzt habe. Das kann aber auch in größeren Dingen sein. Zum Beispiel in Beziehungen. Wenn sich jemand auf euch verlässt und ihr enttäuscht das Vertrauen. Wenn ihr Pläne und Hoffnungen in einer Beziehung habt und die bewahrheiten sich nicht. Wenn auf Freunde nicht so viel Verlass ist. Wenn Familie eher Last als Stütze wird. Wenn einfach zu wenig Zeit ist, um den Menschen gerecht zu werden. Da kann es schnell so vorkommen, dass man denkt, hier habe ich mein Ziel verfehlt. Oder auch wieder, was Flo schon gesagt hat, Karriere. Ich merke es bei den Schülern, was für ein Stress da in der Schule ist, was für Noten sie haben wollen, wie schlimm das für sie ist, wenn sie diese Noten nicht kriegen, weil Noten sind ja direktes Feedback, wie gut deine Leistung war, wie gut du diese Ziele, die dir gesetzt werden, erfüllt hast. Aber auch im Berufsleben oder im Privatleben, wo man sich da Ziele setzt, merkt man das. Werde ich da diesen Erwartungen, die ich mir setze oder die andere mir setzen, gerecht? Diese Ziele, die da vor mir stehen? Oder Lebensziele? Unsere Motivation funktioniert dadurch, dass wir uns Ziele setzen, dass wir uns was vornehmen, dass wir irgendwo hineifern. Wenn wir diese Lebensziele dann nicht erfüllen, da kann ziemlich viel zusammenstürzen für uns. Kennt ihr dieses Gefühl, was ich beschrieben habe? Wahrscheinlich schon. Am Anfang habe ich gesagt, dass Karfreitag der Tag ist, wo Gott sein Ziel verfehlt hat. Und wir wissen jetzt, wie es weitergeht. Wir wissen, dass das nicht wahr ist. Aber für die Gläubigen, für die Jünger, hat es sich an diesem Tag und auch an den nächsten Tagen genauso angefühlt. Für mich gehört an Karfreitag dazu, den passenden Bibeltext ausführlich zu lesen, sich das wirklich nochmal anzuschauen, zu hören. Und auch wenn ihr ihn schon kennt, für mich sind so Tage wie Karfreitag, Ostern, Weihnachten und auch Sakramente wie das Abendmahl richtig wichtig zum Erinnern, zum Wachhalten von unserem Glaubensleben. Es geht darum, nichts zu vergessen und dankbar zu sein oder immer wieder neu Dankbarkeit zu erleben, wenn man sich das wieder ins Gedächtnis zurückruft. Und deswegen will ich jetzt gleich mal mit euch, wenn ich es angemacht habe, ja, Dankeschön. Deswegen will ich mal gleich mit euch den gesamten Karfreitags-Bibeltext lesen. Und ich bitte euch mal ganz besonders auf das heutige Thema dabei zu achten. Also mit einem bestimmten Ohr hinzuhören, wenn ihr diesen Text euch anhört. Was sind die Erwartungen und die Gefühle der Jünger? Wo scheint es für die Jünger, dass das Ziel verfehlt wurde? Wie sieht es bei den anderen Leuten in der Geschichte aus? Wo haben sie Ziele? Und wo sehen sie Jesu Ziel verfehlt? Hört mal zu und achtet auf diese Fragen. Und wir steigen jetzt bei dem Text ein, nachdem Jesus verhaftet wurde. Und eigentlich am Morgen, in der Nacht, wurde er verhört vom Hohen Rat. Seine Jünger sind schon geflohen und die schauen höchstens aus der Ferne zu. Und da steigt jetzt unser Text ein. Ich lese aus Markus 15, 1 bis 41. aus der Luther-Übersetzung. Danke sehr. Jesus vor Pilatus. Und alsbald am Morgen hielten die Hohepriester Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten. Dazu der ganze Hohe Rat. Und sie banden Jesus und führten ihn ab und überantworteten ihn Pilatus. Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er aber antwortete ihm und sprach: Du sagst es. Und die Hohepriester beschuldigten ihn hart. Pilatus aber fragte ihn abermals und sprach: Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie gegen dich klagen. Jesus aber antwortete nicht mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. Jesus Verurteilung und Verspottung. Er pflegte ihnen aber, zum Fest einen Gefangenen loszugeben, welchen sie erbaten. Es war aber einer, genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrührern, die beim Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf und bat, dass er tue, wie er ihnen zu tun pflegte. Pilatus aber antwortete ihnen: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er erkannte, dass ihn die Hohepriester aus Neid überantwortet hatten. Aber die Hohepriester wiegelten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barabbas gebe. Pilatus aber antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Was wollt ihr dann, dass ich tue mit dem, den ihr König der Juden nennt? Sie schrien abermals: Kreuzige ihn. Pilatus aber sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Aber sie schrien noch viel mehr: Kreuzige ihn. Pilatus aber wollte dem Volk Genüge tun und gab ihnen Barabbas los und ließ Jesus geiseln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde. Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist das Prätorium, und riefen die ganze Kohorte zusammen und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen. Gegrüßt seist du, der Judenkönig. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihn. Jesu Kreuzigung und Tod. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Und sie kreuzigten ihn, und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen. Hilf dir nun selbst und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohepriester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen: Er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihm auch. Und zur 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und zu der 9. Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabatami, tani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken und sprach: halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von der Ferne aus zuschauten, unter ihnen Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Josas und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten, und viele anderen Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Für die Jünger war das Ziel verfehlt. Du kannst noch mal eine Folie weitergehen. Bei mir geht es gerade irgendwie nicht. Danke. Für die Jünger war das Ziel verfehlt. Die Jünger waren 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen. Sie erkannten ihn immer mehr als Retter und als Messias. Und er soll sie und das ganze Volk wieder auf so eine hohe Zeit heben, wie es vielleicht zu König David noch gewesen ist. Besser noch, Jesus verspricht immer wieder vom Reich Gottes. Und das soll jetzt anbrechen und dann passiert das hier. Die Jünger haben in Jerusalem auf der einen Seite so einen richtigen Höhepunkt erlebt mit Jesus. Und auf der anderen Seite ist er gegen Ende auch so ein bisschen seltsam geworden. Er schickte Zuhörer weg und er machte Leidensankündigungen, die die Jünger nicht verstanden haben. Und dann kommt der Verrat und die Verhaftung. Die Jünger rennen weg. Petrus bleibt noch nah dabei, aber er lügt und sagt, er würde Jesus nicht mal kennen. Und in den anderen Evangelien sind immer 1, 2 Details noch mehr dabei. Und beim einen ist Johannes mit Jesu Mutter auch am Kreuz und sieht dazu. Vom Rest der Jünger wissen wir nicht, wo sie während diesen Ereignissen gewesen sind. Ob sie sich in Jerusalem versteckt haben oder aus der Ferne zugeschaut haben, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass ihre Reaktionen Enttäuschung, Heimweh, ich glaube, sie wollten einfach wieder zurück nach Galiläa, und Zweifel waren. Hat es jetzt überhaupt alles gestimmt, was da gesagt wurde? Und weil wir jetzt hier wissen, wie es weitergeht, erheben wir uns ganz schnell über die Jünger. Und wir sagen dann, Mann, seid ihr blöd. Jesus hat es doch schon angekündigt. In 3 Tagen ist er doch wieder da. Er hat vorher auch schon Wunder getan. Warum vertraut ihr jetzt nicht? Warum glaubt ihr jetzt nicht? Und ich glaube, wenn wir in der Situation wären, ich hätte mich auf keinen Fall daran erinnert. Und ich hätte wahrscheinlich auch Zweifel gehabt, ob diese Leidensankündigung oder die Ankündigung nach den 3 Tagen wahr sind, die Jesus da gesprochen hat. Ich weiß ja nicht mehr, ob ich es wie die Jünger geschafft hätte, bis dahin Jesus nachzufolgen. Der war durchaus herausfordernd. War nicht nur der Mann, der gesagt hat, seid nett zueinander und alles ist gut. Das große, edle, wichtige Ziel war verfehlt. Jetzt kannst du noch eine Folie weitergehen. Aber für Gott war das genau sein Ziel. Und ich greife schon ein bisschen der Osterpredigt voraus, aber da wird es noch mehr ausgebreitet vom Chris. Ohne Karfreitag gibt es natürlich keinen Ostersonntag. Der Tod am Kreuz ist gleichzeitig eine Niederlage, aber auch der größte Triumph, den wir überhaupt erlebt haben. Und wie so oft ist da beides, was irgendwie zusammengehört. Auch wenn für unsere Augen jedes mögliche Ziel verfehlt ist, ist in Gottes Augen das Ziel ganz genau getroffen. Und es ist für uns ein Rätsel, warum das genau so ablaufen musste, wie es da jetzt passiert ist. Aber wir wissen, dass es so sein musste. Im Garten Gethsemane direkt vor seiner Verhaftung, hat Jesus gebetet: Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst, geschehe. Jesus wollte auch nicht, dass es so passiert. Er hatte verständlicherweise Angst. Am Kreuz war er zum ersten Mal wirklich von Gott getrennt, von Gott verlassen, und er starb unter Leiden und Schmerzen. Aber er hat gesagt: Gott, wenn es sein muss, wenn es dein Wille ist, dann soll es passieren, dann soll es geschehen. Und Gott hat gesagt: Ja, das muss so kommen. Gestern haben einige von euch hier, hab wohl nachgefragt, 8 Leute waren, glaube ich, da, den Film Passion Christi geschaut. Ein paar von euch werden den vielleicht kennen. Ist nicht für jeden was. Das ist ein Film, der eben genau diese Geschichte noch ein bisschen drumherum, ein bisschen danach darstellt. Und er ist dabei sehr grafisch. Er ist dabei sehr brutal, wie er genau zeigt, wie sehr Jesus da leiden musste. Als ich diesen Film gesehen habe zum ersten Mal oder auch zum einzigen Mal, ich werde ihn wahrscheinlich nicht nochmal anschauen, habe ich mich dafür geschämt, dass Jesus das für mich machen musste. Ich saß da drin und habe gesagt: Ich will nicht, dass Jesus das für mich machen muss. Aber scheinbar war es nötig. Es musste so kommen. Wir vergessen ziemlich schnell, wie schlimm das dann wirklich war. Aber Jesus hat sich für uns geopfert, damit wir leben können. Damit wir ewig beim Vater sein können. Auch wenn wir nicht verstehen, warum es genauso brutal, genauso kommen musste. In 1. Korinther 1,18 steht: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, eine Dummheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Selbst wenn es ein Rätsel ist, geht so eine unglaubliche Kraft davon aus, von dem, was Jesus für uns getan hat. Das Ziel ist nicht verfehlt, sondern genau getroffen. Nur denken wir oft ganz anders als Gott. Vorhin habe ich euch gefragt, wo ihr das Gefühl hattet, dass Ziele bei euch verfehlt zu haben. Bei meiner kleinen Geschichte in Singapur war es ja relativ simpel zu sehen, dass Gott dann irgendwie doch noch Türen aufgemacht hat. Schwieriger wird es da, wo große Enttäuschungen oder Verletzungen entstehen. Die Jünger waren verzweifelt, weil ihre große Hoffnung enttäuscht wurde. Aber Gottes Plan war größer. Du kannst mal eine Folie weitergehen. Ich würde euch Mut machen und auch Hoffnung zusprechen. Auch wenn wir nur Scheitern sehen, wo wir Ziele bei uns verfehlen, wo wir sagen: Ja, da habe ich jetzt versagt. Vielleicht sieht der Gott was ganz Großes, was daraus werden kann. Gott kann selbst aus dem weltlich scheinbar größten Scheitern das riesigste oder das beste Wunder, das beste Heilshandeln machen, was jemals in der Geschichte passiert ist. Wie viel mehr kann er dann in deinem Leben aus Enttäuschung Großes vollbringen? Vertraue auf ihn. Er kann und er will es gut machen in deinem Leben. Und ich will euch bitten, auch nach Gottes Zielen zu suchen, als zweites da. Unser Leben funktioniert nur, wenn wir uns selbst Ziele setzen und irgendwas anpeilen. Aber wichtig ist auch zu fragen, was Gott in unserem Leben will. Was Gottes Ziele sind. Wo hat er etwas mit uns vor und ja, vielleicht auch etwas, was für uns erstmal nur wie Scheitern aussieht. Vielleicht ist es der nächste Karriereschritt, der nicht so aussieht, wie ihr es euch vorstellt. Vielleicht ist es ein Jobwechsel, den ihr nicht wollt oder eben gerade wollt. Vielleicht, wenn ich jetzt eher für die Teens und Jugendlichen spreche, oder eher für die Kinder zu Teens, ist es nicht der Weg aufs Gymnasium oder der Weg an die Uni oder das, was man sich so groß vorgestellt hat. Vielleicht ist es auch nicht die friedliche Beziehungswelt, die wir uns vorher ausgedacht haben. Vielleicht ist es nicht der Urlaub, der dann ins ferne Traumland geht. Oder bei all dem vielleicht ist es eben doch das, was ihr gar nicht erwartet. Obwohl ihr selbst nicht daran glaubt. Gott hat Ziele mit dir und die sind für uns nicht immer überschaubar. Aber er will es gut. Er will es wohl mit dir machen. Und er wird auch über deinem Leben etwas sagen, was er am Kreuz gesagt hat. Da steht im Johannesevangelium, dass er, bevor er stirbt, noch was sagt. Und zwar in Johannes 19,30 steht, dass er sagt, es ist vollbracht. Und das ist auch was, was er über deinem Leben sagen wird. Oder jetzt schon sagt, es ist vollbracht. Das Ziel, das ist nicht verfehlt, das Ziel ist genau getroffen. Das ist das, was ich euch heute an Karfreitag mitgeben will. Und wir wollen es gleich im Anschluss, wir werden erst noch ein Lied spielen und dann wollen wir gleich Abendmahl feiern, gemeinsam. Und das Abendmahl ist genau das, was ich auch mit dieser, dass die gesamte Bibelgeschichte nochmal vorgelesen habe. Dass dieses ist, dass wir uns daran erinnern, was Gott da für uns gemacht hat, was Jesus für uns getan hat und dass wir daran Anteil nehmen, an dem, was er für uns getan hat. Dass wir uns erinnern und dass wir mit dabei sind.